bleib hier unten stehen, dann haben Sie einen besseren Blickwinkel. Singen, tanzen, laut rufen. Ich muss gestehen, mir ist irgendwie in den letzten Tagen überhaupt nicht danach zumute. Dann kriegt man eine Meldung rein, dass jetzt auch in Belarus Atomraketen aufgestellt werden. Wir leben in einer geradezu verstörenden weltgeschichtlichen Phase. So vieles ist aus den Fugen geraten und irgendwie nicht mehr kontrollierbar. Der Krieg, die Umwelt, eine sich auch irre schnell verändernde Gesellschaft. Und auch unsere Kirche funktioniert übrigens nicht mehr so wie früher. Morgen wird hier in der Bezirkssynode verkündet, wie viele Pfarrstellen in den nächsten Jahren gestrichen werden, weil sich unsere Kirche verkleinern muss. Es sind mindestens 25% bis 2030. Aber das nur nebenbei, das ist ja nur ein Teilaspekt einer umwälzenden Veränderung, in der wir gerade mittendrin stecken. Am liebsten würde man ja irgendwann morgens aufwachen, sich die Augen reiben und alles ist wieder gut. Am besten so wie damals soll es wieder werden, als man noch jung war und von der Überzeugung geleitet, dass wir auf einem guten Weg sind und die großen Probleme bald in den Griff kriegen. Aber selbst diese großen Erschütterungen unserer Welt relativieren sich nochmals, sobald die eigene, die kleine, ganz persönliche Welt ins Wanken gerät, wenn ein geliebter Mensch plötzlich nicht mehr da ist. Oder wenn man selbst nach einem Gesundheitscheck eine erschreckende Diagnose bekommen hat. Oder auch wenn eine Beziehung oder gar eine ganze Familie auseinanderbricht. Erst vor wenigen Tagen hat jemand gesagt, ich halte das kaum aus. Überall die ständig lachenden und so schönen Menschen auf den Plakaten, in den sozialen Medien, im Fernsehen. Überall der zur Schau gestellte Erfolg und ich sitze da in meinem Elend und finde niemanden, der mich versteht. Und ein anderer meinte, eines ist ja noch gut an der aktuellen Weltlage, wenn man das so sagen darf. Sie holt uns zurück auf den Boden der Tatsachen. Im Gegensatz zu den Werbeanzeigen, den Insta-Bildern werden wir wenigstens durch die Nachrichten noch an die Wirklichkeit erinnert. Und die ist alles andere als eine heile Welt. Und ich würde ergänzen, stimmt schon. Ja, aber auch durch die Bibeltexte der Passionszeit werden wir an die Wirklichkeit erinnert. Und sie können uns helfen, mit Fragen umzugehen, auf die der Schönheitskult der sozialen Medien keine Antwort hat. Im Hebräerbrief findet sich einmal der Satz über Jesus, denn worin er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er denen helfen, die auch versucht werden. Gemeint ist, Jesus Christus kann uns helfen, mit Not und Leid, mit Enttäuschungen und mit Traurigkeit umzugehen. Und zwar deshalb, weil er selbst das auch durchlitten hat. Und hören wir deshalb auf Hebräer 5, Vers 7 bis 9, wo das näher ausgeführt wird. Das ist der für heute vorgegebene Predigttext. Er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen vor den gebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte. Und er ist erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. So hat er, obwohl er der Sohn war, doch an dem, was er litt, Gehorsam gelernt. Und als er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber der ewigen Seligkeit geworden. Lassen Sie mich so formulieren, wenn Sie gerade persönlich in einer schweren Krise stecken oder auch wenn Sie wie ich den Eindruck haben, dass gerade so vieles aus dem Ruder läuft, so vieles nicht mehr beherrschbar ist und uns schlicht überfordert, sei es politisch oder auch ganz persönlich. Dann kann diese Botschaft weiterhelfen. Die Botschaft, mit der unser Text ja auch endet, dass wir bei Jesus Christus Heilung, ja Rettung finden können. Und das in dreifacher Hinsicht. Er hat zu Gott geschrien. Bitten und Flehen hat er mit lautem Schreien und mit Tränen vor den gebracht, der ihn aus dem Tod erretten kann. Mit lautem Schreien und mit Tränen. Und ich kann mir vorstellen, dass hier auch mancher unter uns sitzt, dem genau dieser Jesus sehr viel näher ist als der Wundertäter und Heiler. Wer auch immer jenen Hebräerbrief damals geschrieben hat, er hat sicher in diesem Moment an Jesus im Garten Gethsemane gedacht. Da heißt es, und er nahm mit sich Petrus, Jakobus und Johannes und er fing an zu zittern und zu zagen. Und sprach zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Also ich bin zutiefst erschüttert und ich kann nicht mehr. Und da ging er ein wenig weiter, warf sich auf die Erde, betete und sprach, aber mein Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir. Erspar mir dieses Ende, Vater. Gott sagt hier zu Gott sogar, aber, Papa. Viele von uns gehören zu der Generation, die zuletzt als Kind zum eigenen Vater, Papa gesagt haben. Aber jetzt ist man ja erwachsen, geht distanzierter mit ihm um. Es sei denn, man hat für einen Moment die Sicherheit des Erwachsenseins wieder verloren. Und dann möchte man am liebsten zu seinem Vater wieder als Kind zurückkehren, wieder Papa zu ihm sagen. Ja, wer Papa zu seinem Vater sagt, ist nicht mehr souverän, sondern angewiesen und unsicher wie ein Kind. Jesus sagt im Garten Gethsemane, aber Papa, erspar mir das, was jetzt geschieht. Du kannst das doch. Erspar mir, von meinen engsten Freunden verlassen und von einem sogar verraten zu werden. Erspar mir, dass die Soldaten sich dann über mich lustig machen, während sie mir ins Gesicht schlagen. Erspar mir auch die Verzweiflung, dass ich selbst von dir nichts mehr spüre und ich nur noch den sadistischen Blicken einer gröhlenden Volksmenge ausgesetzt bin, nackt an einem Kreuz hängend und den Eindruck habe, dass du mich dort schlicht hängen lässt. Ob Jesus diesen Gebetsruf laut herausgeschrien hat, wird in den Evangelien nicht berichtet. Aber der Hebräerbrief wusste das bestimmt aus den Psalmen, wie dort Menschen zu Gott buchstäblich schreien. Ich rufe zu Gott und schreie um Hilfe, heißt es im Psalm 77. Ich habe mich müde geschrien, mein Hals ist heiser, Psalm 69. So hat Israel gebetet. Ob Gott mit lauter Stimme oder auch nur mit einem inneren Schrei des Herzens angerufen wird, das spielt keine Rolle. Wichtig allein ist, er, der Sohn Gottes, hat damals nicht die Zähne zusammengebissen, hat sich nicht eisern beherrscht, so wie viele es mehr schlecht als recht ja immer noch versuchen. Man weint ja schließlich nicht als Mann. Nein, Jesus hat ungebremst und ungeschönt sein Herz Gott hingehalten. Mit lautem Schreien und mit Tränen in den Augen. Und nehmen Sie diese Botschaft mit, haben Sie sich schon einmal so elementar an Gott gewandt? Haben Sie mal zu ihm geschrien? Ich habe letzte Woche auf der Kanzel von einer Frau erzählt, deren Vater früh verstorben ist und deren Bruder dann auch noch an Krebs erkrankte, wie sie geschrien hat. Derjenige, der damals in Gethsemane gebetet hat, er gibt uns das Recht, auch so zu beten, gegen das Leiden anzubeten und es eben nicht einfach als unabwendbares Schicksal nur hinzunehmen. Jesus hat zu Gott geschrien und Hier heißt es weiter, er ist erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. Wie jetzt? Ist er wirklich erhört worden? Der Kelch, des Leidens ist an ihm doch gerade nicht vorübergegangen, ist ihm nicht abgenommen worden. Im Gegenteil, bis zum letzten Tropfen hat er den austrinken müssen. Und doch, ja, doch wurde er erhört. Sein Schreien blieb nicht ohne Antwort. Und das liegt daran, dass er den Vater zwar angefleht hat, ihm das Leiden doch zu ersparen, aber er hat es ihm nicht abgefordert. Er hat jetzt hier keine Bedingungen gestellt, hat nicht geschrien, aber ich bin doch dein Kind, du hast mich lieb, du kannst mir das nicht zumuten und wenn du mir jetzt nicht hilfst, ist es aus mit uns. Dieses Gebet hat er nicht formuliert. Sein Gebet hieß, nimm diesen Kelch, nimm dieses Leiden von mir. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst, soll gelten. Ich würde das mit einem Wortpaar aufgreifen, das Dietrich Bonhoeffer geprägt hat. Da ist Widerstand und Ergebung in einem. Gegen das Leiden angehen und zugleich das Leiden annehmen im Gebet. Das meint der Hebräerbrief mit dem Satz, Gott in Ehren halten. Das Geheimnis des rechten Gebetes ist doch, ehrlich und aufrichtig zu sein und sich zugleich in Gottes Willen hineinzubeten. Vertrauen zu lernen, dass er besser weiß als wir, was jetzt dran ist. Und das ist gerade in dieser Zeit so wichtig, sich daran zu erinnern, er weiß, was dran ist. Und wer so betet, wird erhört, auch wenn er das im Moment gar nicht wahrnehmen oder gar nachvollziehen kann. Ich stieß in meiner Vorbereitung auf einen Bericht über einen 14-jährigen Jungen. Er ist ganz plötzlich schwer an Leukämie erkrankt und die Eltern haben um das Leben dieses Jungen mit aller Kraft gekämpft. Und ich erinnere daran, dass auch die Gemeinde der CVM einen solchen Kampf schon hinter sich hat. Und sie sind mit ihm durch alle denkbare medizinische Hilfe gegangen. Auch im Gebet haben sie gekämpft und ihm. Auch darin, dass sie diesem Jungen von Jesus erzählt haben. Und als dann nur noch eine sehr schmerzhafte Operation als einzige Überlebenschance blieb, hat die Mutter ihren Sohn gefragt, ob er das noch auf sich nehmen will. Und er hat Ja gesagt. Er hat Ja gesagt, weil er leben wollte. Aber er sagte dann auch, Mama, ich freue mich auf den Himmel. Die Operation war dann erfolglos, ist keine 16 Jahre alt geworden. War dann der ganze Kampf, das ganze Beten umsonst? In der Traueranzeige stand, wir erlebten das Sterben unseres Sohnes als Wunder. Auch das war Widerstand und Ergebung in einem. Ein Gethsemane-Gebet. Mit einer Erhörung, wenn auch so anders als erhofft. Jesus hat zu Gott geschrien. Und das Zweite, er lernte Ja sagen zu Gottes Weg. So hat er, obwohl er der Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt, schreibt der Hebräerbrief. Wohlgemerkt, das steht in jenem Brief, in jener Schrift, wo es schon gleich im dritten Vers, in Hebräer 1, Vers 3 heißt, dass Jesus der Abglanz von Gottes Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens sei. Jesus ist ganz auf der Seite Gottes. Ich und der Vater sind eins, so heißt es ja mal im Johannesevangelium. Das könnte genauso auch im Hebräerbrief stehen. Er ist der ewige Gottessohn. Man kann auch sagen, er ist Gott in Person. Und doch muss dieser Sohn zum Schüler werden. Lesen wir hier, er muss zum Lehrling des Gehorsams werden. Es ist ein geheimnisvoller Gedanke. Jesus muss, wie wir auch erst lernen, zu hören und dann auch zu tun, was Gott von ihm wollte. Das meint ja das Wort Gehorsam, da steckt das Wort Hören auch mit drin. Und merken Sie, dass wir hier mittendrin sind in einer Spannung, die ganz zentral zum Geheimnis der Passion Jesu gehört. Nämlich, dass hier der souveräne Gott selbst, der ewige Gottessohn, zugleich die ganze Ohnmacht und Schwachheit des Menschseins durchmacht. Ohne Abstriche. Wahrer Mensch und wahrer Gott heißt ja vollständig Gott und vollständig Mensch. Nicht nur halb-halb. Und deshalb auch mit allen menschlichen, ja allzu menschlichen Herausforderungen. Und diese Spannung müssen wir durchhalten und aushalten. Daran können wir auch geistlich reifen, dass Jesus Christus zugleich unser Herr und unser Bruder ist. Dass er schon immer Teil hat an der Souveränität Gottes und zugleich hineinwachsen muss in eine Gottesbeziehung, die sich in den Willen Gottes hineinbetet. Am Donnerstag bei Glaube hat Gründe kam nach meinem Vortrag dort die Frage dann auch auf, ob Jesus denn hätte herabsteigen können vom Kreuz, als sie dort unten standen und ihn damit provoziert haben, die Soldaten. Ob er nicht doch durchgängig die Souveränität Gottes so in sich trug, dass er jederzeit noch anders hätte handeln können. Und ich bin sicher, ich habe das Neue Testament hinter mir, wenn ich sage, nein, er konnte es nicht. Er, der von keiner Sünde wusste, also die Gottesferne nicht kannte, er ist für uns zur Sünde geworden, schreibt Paulus, zum Sünder, zum von Gott Verlassenen. Er, der doch eigentlich ins Licht gehört, ist in die tiefste Dunkelheit hineingekommen. Und ihm wurde das Licht ausgelöscht. Und er hat nämlich diese Dunkelheit auch so erfahren. Dort am Kreuz hing Gott als Mensch mit all den Schmerzen und auch all der Verzweiflung, die zum Menschsein dazugehört. Nicht nur den körperlichen Schmerzen. Das ist schwer zu denken und zu begreifen, aber genau das ist die Botschaft des Kreuzes. Der Allmächtige versteckte seine Macht nicht nur, sondern er entäußerte sich, wie wir es vorhin im Philipperhymnus gebetet haben. Er lieferte sich der Ohnmacht aus. Und unserem Herrn Jesus Christus blieb dabei nichts erspart, auch nicht die Qual unserer Fragen, die wir an Gott haben, wo wir ihn nicht verstehen und wir im Dunkeln tappen. Jesus blieb auch das nicht erspart. Das ging ja so weit, dass er am Kreuz sogar in diese Dunkelheit hineinschrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wo bist du? So lesen wir es im Markus-Evangelium und auch bei Matthäus. Nochmal ein solcher Gebetsschrei wie im Garten Gethsemane ist das. Und auch dort hätte er noch ergänzen können, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und er tut das ja auch am Kreuz, zumindest wie Lukas es überliefert. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. So hat er, obwohl er der Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Eine richtig geheimnisvolle Wahrheit ist das. Alles war bestimmt von Gottes Handeln und von Gottes Willen. Und doch musste der Sohn erst in diesen Willen hineinwachsen. Er hätte auch davonlaufen können, wurde versucht wie wir. So habe ich es vorhin schon zitiert. Wie wir musste er in immer wieder neuen Entscheidungen das Ja zu Gottes Willen lernen und einüben. Nur mit dem Unterschied, dass dieses Hineinwachsen in den Willen Gottes bei ihm gelang und er darin nicht scheiterte. Ich denke, auch dieser Lernweg dauerte übrigens länger als nur die letzten Tage seines Lebens. Jesus hat ja nicht erst ab dem Garten Gethsemane mit Gegnern zu tun. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, schreibt der Hebräerbrief dann im 12. Kapitel. Und er dachte dabei sicher auch an die Zeit in Galiläa, wo sie ihn verhöhnt haben. Er sei ja ein Gotteslästerer, ein falscher Prophet. Selbst in seinem Heimatdorf Nazareth wollten sie ihn sogar eine Klippe herunterstürzen. An Angriffen hat es auch vorher schon nicht gefehlt. Gelitten hat Jesus mit Sicherheit, aber auch, und das ist mir wichtig, er hat auch am Unvermögen seiner Jünger gelitten. Was gab es da auch schon vor Gethsemane? Enttäuschungen. Was seid ihr für eine ungläubige und verkehrte Generation? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Hört man ihn einmal im Matthäus-Evangelium, wie er quasi die Hände über den Kopf zusammenschlägt. Was ist das für eine Truppe, die ich mir da ausgewählt habe? Und ich fürchte, er tut das bei uns genauso. Und das nicht nur hier in der Gottesdienstversammlung, auch im Kirchengemeinderat. Und ich schließe mich da voll ein. Was ist das für eine Gurkentruppe, würde er vielleicht sagen. Etwas flapsig ausgesprochen. Gehorsam lernen hieß für Jesus Geduld zu lernen. Und diese alles andere als elitäre Gruppe von Jüngern auszuhalten, die für eine Enttäuschung nach der anderen sorgten. Oh, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtbar? Warum seid ihr so furchtsam? Fragte er ja die aufgescheuchten Jünger im Boot, wo er doch mit dabei war in dem Boot. Warum seid ihr trotzdem so furchtsam? Und ich glaube, das fragt er uns auch heute. Und ein anderes Mal wies er seine Jünger zurecht, als sie zornig wurden, ein ganzes Dorf anzünden wollten, weil die Leute sich geweigert haben, Jesus aufzunehmen. Das kann man nachlesen in Lukas 9. Ich kann mir gut vorstellen, dass Jesus mehrere Male mit dem Gedanken umging, ob er nicht besser alles hinschmeißen sollte. Sich eine neue Truppe suchen. Aber er musste lernen, dass Gott gerade mit dieser kleinen, unscheinbaren Schar sein Reich bauen wollte. Und dann schließlich natürlich die schwierigste Etappe seines Lernweges. Im Philipperbrief haben wir es vorhin gehört, er ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Gehorsam musste er lernen. Noch einmal, unsere Rettung liegt im Leiden und Sterben Jesu, des ewigen Gottessohnes. Aber das war nicht nur mit körperlichen Schmerzen verbunden, sondern auch mit seelischer Not, mit einem Schrei zu Gott im Gebet. Erst im Garten Gethsemane und später auch nochmal am Kreuz. Und verbunden auch mit vielen Entscheidungen, die zu treffen waren, ein Hineinwachsen in den Gehorsam. So lehrt es uns der Hebräerbrief. Und das ist der Hintergrund für den dritten Gedanken, mit dem ich schließen möchte. Dieser, unser Herr und Retter, Jesus Christus, er erwartet nun auch von uns Gehorsam. Und als er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber der ewigen Seligkeit geworden, schreibt der Hebräerbrief. Er erwartet unseren Gehorsam. Man kann auch sagen, er erwartet unsere Antwort. Und er hat sie mehr als verdient. Nicht nur der Hebräerbrief, das ganze Neue Testament ist doch eine einzige große Aufforderung, diesem Herrn, der alles für uns getan hat, jetzt nicht die kalte Schulter zu zeigen, sondern ihm Vertrauen zu schenken, ihm zu antworten, sich hineinnehmen zu lassen in das Rettungsgeschehen des Kreuzes, ja zu sagen zu ihm, voller Staunen und voller Dankbarkeit. Und mit der Bereitschaft, dass das auch Auswirkungen hat auf unser Leben. Als Menschen, die jene Zeilen aus dem Vater unser nicht nur halbherzig beten wollen, sondern es ernst meinen. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe, dein Reich komme. Nicht nur im Himmel, sondern auch hier bei uns auf Erden, in unserem kleinen Leben. Amen.